Entschieden nachhaltig. Der DKB-Podcast für eine nachhaltigere Wirtschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Entschieden nachhaltig. Mein Name ist Florian Dietsche. Ich arbeite als Nachhaltigkeitsmanager bei der DKB. Und mir gegenüber sitzt die Caroline Achilles aus der Kommunikation. Hi Caro.
Hallo Flo. Wir treffen uns hier einmal im Monat, um darüber zu sprechen, wie Unternehmen nachhaltiger werden können. Und das tun wir nicht nur zu zweit, sondern laden uns in jede Folge einen Gast oder eine Gästin ein. Und bevor wir zum Thema der heutigen Folge kommen, habe ich mal eine Schätzfrage mitgebracht, Flo.
Ich bin gespannt.
Ja, die kannst du gleich mal beantworten. Und liebe HörerInnen, vielleicht wollt ihr alle auch mal direkt mitschätzen. Und zwar lautet die Frage, wie viele Arten, also Tiere und Pflanzen, sind in Europa vom Aussterben bedroht? Ich hätte von dir gern eine Zahl so in Prozent.
95%.
95%?
Ja, ich weiß. Ich bin ein Mann der Superlative. Liege ich jetzt damit so falsch? Ich habe mich ja auch vorbereitet. Jetzt warte, ich habe mich auch vorbereitet, natürlich. Und ich dachte, du kommst mir mit der 75%-Frage, nämlich mit der Frage, wie viele Arten bzw. Insekten tatsächlich schon ausgestorben sind. Aber jetzt löst mal auf.
Also 95% ist Gott sei Dank weit überschätzt. Aber es ist trotzdem sehr dramatisch. Es sind in Europa nämlich 20% der Tier- und Pflanzenarten, also etwa jede fünfte, vom Aussterben in den kommenden Jahrzehnten bedroht. Und das ist eine neue Studie. Die hat nochmal gezeigt, dass es doch ganz schön viel extremer ist, was ein Aussterben auf uns in den nächsten Jahrzehnten zukommt, weltweit. Die Studie geht davon aus, dass es 8 Millionen Arten auf der Welt gibt. Das ist geschätzt, weil so ganz genau weiß man das nicht. Hin und wieder entdeckt man ja noch eine neue Art. Und davon sind rund 2 Millionen, also ungefähr jede vierte, bedroht. So, und damit sind wir auch schon komplett im Thema der heutigen Folge, nämlich Biodiversität bzw. dem Verlust der Biodiversität und was das eigentlich für die Wirtschaft bedeutet.
Und nachdem ich jetzt so grandios daneben gelegen habe, kann ich alles Weitere nur besser machen. Wir haben uns Dr. Frauke Fischer eingeladen. Frauke Fischer ist Biologin und Unidozentin, Buchautorin, Unternehmerin. Sie hat schon vor über 20 Jahren eine Unternehmensberatung für das Thema Biodiversität gegründet und diverse Preise für ihr Engagement gewonnen. Außerdem ist sie Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des WWF, also eine der Biodiversitätsexpertinnen in Deutschland.
Wie immer haben wir zwei Schwerpunkte dieser Folge. Wir sprechen mit Frauke zuerst darüber, was die Biodiversitätskrise eigentlich genau ist, und im zweiten Teil dann darüber, was Unternehmen tun können.
Hallo Frauke, schön, dass du in der virtuellen DKB-Lounge bist.
Ja, schönen Dank für eure Einladung und guten Morgen, freue mich auf unser Gespräch.
Worauf möchtest du mit uns anstoßen, Frauke?
Worauf möchte ich mit euch anstoßen?
Auf also meine sagen falsche wir mal, Schätzung
ich
möchte, vielleicht.
Ja, nee, also ich stoße mal mit euch an darauf, dass wir ein paar Gesetze haben, die uns Hoffnung machen für den Schutz von Biodiversität oder Abkommen. Wir haben das Kunming-Montreal-Protokoll ungefähr vor einem Jahr unterschrieben, wonach sich die Unterzeichnerstaaten, das sind ja fast alle Staaten der Erde, darauf verständigt haben, dass sie bis 2030 30% ihrer Land- und Meeresfläche unter Schutz stellen wollen. Wenn das gelänge, wären wir dem Schutz der Biodiversität einen großen Schritt, wären wir da einen großen Schritt vorangekommen. Und wir sind ja gerade dabei, das Nature Restoration Law in der EU durchzukriegen. Auch da ist das Ziel dann wahrscheinlich etwa 20% der degradierten Landfläche zu renaturieren. Das sind darauf stoße ich mal an. Also ist alles noch nicht in trockenen Tüchern, selbst wenn es unterschrieben ist, dann immer noch nicht umgesetzt, aber wir wollen mal optimistisch bleiben.
Ja, dann auf den Optimismus, ne? Prost.
Genau. Frauke, wir sind ja hier jetzt in der virtuellen DKB-Lounge. Wenn wir uns in echt live getroffen hätten, wo wären wir jetzt? Was würdest du dir aussuchen?
Ah, okay, wenn ich es mir aussuchen dürfte, dann wenn ich mir total aussuchen dürfte, dann wäre ich tatsächlich in der ostafrikanischen Savanne. Das ist mein Lieblingsökosystem. Und da wäre ich eigentlich sehr, sehr gerne mit euch in einer Lodge, um mir die Wanderung, eine der letzten Great Migrations anzugucken, die Wanderung von Gnus, Zebras und Antilopen im Serengeti-Ökosystem. Das wäre mein allerliebster Ort.
Klingt Hammer. Ich glaube, Flo, wir müssen was am Budget für dieses Podcast machen. Ja,
ich habe aber schon Kopfkino. Also das ist eigentlich eine ganz, ganz schöne Vorstellung.
Kommen wir zum ersten Themenschwerpunkt. Und Frauke, lass uns erstmal diese ganzen Geschichten eigentlich sortieren. Erzähl uns doch mal, was ist die Biodiversitätskrise?
Genau, also ich fange mal auch mal ein bisschen vorher an. Ich lasse mal das Wort Krise weg und erkläre erst mal ganz kurz, was Biodiversität ist. Viele Menschen denken, das sei ein Synonym für das Wort Artenvielfalt, und das ist aber falsch. Also Biodiversität beschreibt die Vielfalt des Lebens auf unserem Planeten, und das geschieht auf drei Ebenen. Die erste Ebene ist genetische Vielfalt. Wir sehen uns jetzt ja hier und erkennen, dass wir alle zur gleichen Art, zur selben Art gehören, Homo sapiens, aber dass wir offensichtlich keine genetischen Kopien voneinander sind. Das erkennt man sehr leicht, sehr schnell. Das ist extrem wichtig. Das ist eine Erklärung vielleicht für den gigantischen Erfolg der Art Mensch, dass wir diese hohe genetische Vielfalt haben. Sie bedeutet für uns, dass wir sehr viele unterschiedliche Interessen und Fähigkeiten haben. Wenn wir eine eingeschränkte genetische Vielfalt hätten, dann würden wir uns alle für die gleichen Dinge interessieren. Wir alle könnten relativ wenig und alle das Gleiche. Und das würde uns zu einer sehr erfolglosen Art machen. Die zweite wichtige Komponente von genetischer Vielfalt ist, dass wir alle über verschiedene Immunsysteme verfügen. Wenn es also bei uns, sind über 8 Milliarden Individuen, da ist es sehr wahrscheinlich, dass es irgendwo auf der Welt welche gibt, die immun gegen Krebs sind, gegen HIV, gegen Ebola, gegen Corona. Also eine hohe genetische Vielfalt, und das gilt dann eben nicht nur für Menschen, sondern für alle Tier- und Pflanzenarten auf der Welt, ist die beste Versicherung gegen das Aussterben. Sie bedeutet, dass man mit neuen Herausforderungen, und die können eben eine neue Krankheit sein, ein neuer Prädator, also ein neuer Räuber, ein Extremwetterereignis, was auch immer, dass eine Art damit gut umgehen kann. Also genetische Vielfalt ist die erste Ebene. Die zweite Ebene ist Artenvielfalt, und das ist den meisten Menschen irgendwie intuitiv verständlich. Ein Hund ist keine Katze, ein Pferd ist keine Giraffe, eine Rose ist kein Huhn. Das ist irgendwie alles ganz klar. Und auch Artenvielfalt hat eine große Bedeutung. Ihr habt schon die Zahlen angesprochen. Das sind etwas über 8 Millionen. Das ist übrigens die Schätzung, mit der die meisten Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen im Moment rechnen. Es könnten aber auch viel, viel, viel mehr sein. Warum ist Artenvielfalt wichtig? Artenvielfalt kann man sich am besten, finde ich, vorstellen mit dem sogenannten Nietenmodell der Biodiversität. Also wir stellen uns mal vor, wir fliegen heute mal von Berlin nach New York, haben so einen schönen Platz am Fenster und sehen diese Nieten beim Flugzeugflügel. Dann fliegt da eine Niete raus. Hoffen wir mal, dass noch eine rausfliegt. Da kann man ein schönes TikTok-Video draus machen oder ein schönes Foto für die Daheimgebliebenen. Aber je mehr rausfliegen, umso mehr beunruhigt uns das, und das mit Recht. Denn irgendwann ist das System so unsicher, dass es kollabiert. Der Flugzeugflügel fällt ab, das ganze Flugzeug stürzt ab. Das ist nicht, weil die letzte Niete wichtiger war als die erste. Es ist eben nur die eine zu viel. Und so müssen wir uns die Bedeutung von Artenvielfalt vorstellen. Ein möglichst großes Artenset macht Ökosysteme und insgesamt unsere Biosphäre dann resilient gegen Störungen, stabilisiert die ganze Geschichte. Und wir verlieren im Moment geschätzt 1 bis 2 Tier- oder Pflanzenarten pro Stunde. Das sollte jeden von uns extrem beunruhigen. Vielleicht noch eine andere Zahl dazu. Wir haben das Artensterben etwa um den Faktor 1000 beschleunigt.
In welchem Zeitraum?
Also zu jedem Zeitraum, könnte man sagen. Also in jeder Minute sterben 1000-mal so viele Arten aus, wie es normal wäre. Normalerweise würde in einer Minute überhaupt keine Art aussterben. Deswegen müsste man schon größere Zeiträume sich angucken, also Jahre oder Jahrzehnte. Wir vergleichen das mit der historischen, also man nennt das Hintergrundrauschen, mit einer Aussterberate, wie es sie gegeben hat, als es noch keine Menschen gab oder der Mensch keinen Einfluss hatte auf Ökosysteme. Ich nehme mal ein prominentes Beispiel, woran man das sich ganz gut bildlich vorstellen kann. Jeder von uns kennt die großen Dinosaurier, also Triceratops, Tyrannosaurus Rex, Diplodocus, wie sie alle hießen. Und jeder weiß, dass es die heute nicht mehr gibt. Viele Leute werden vielleicht sogar wissen, dass deren Aussterben als ein sehr, sehr plötzliches Ereignis gilt in der Evolution des Lebens oder in der Geschichte unseres Planeten. Wir wissen heute, dass das Aussterben dieser großen Dinosaurier mindestens 33.000 Jahre gedauert hat. Das ist auch eine eher niedrige Schätzung, aber eine, mit der die meisten Experten und Expertinnen im Moment mitgehen. Das heißt, wenn es uns damals gegeben hätte, hätte niemand von uns gemerkt, dass Dinosaurier aussterben oder gar selten werden. Im Vergleich zu einem Menschenleben ist der Zeitraum des Aussterbens der Dinosaurier so lange, dass wir es nicht mitbekommen hätten. Wenn wir jetzt sagen, wir haben das um den Faktor 1000 beschleunigt, das ist jetzt natürlich alles sehr vereinfacht dargestellt, aber dann würde man sagen, okay, dann würde heute das Aussterben der großen Dinosaurier nur noch 33 Jahre dauern. Und das würde natürlich jeder von uns mitbekommen. Das bedeutet also, diese wahnsinnige Beschleunigung des Aussterbens, die führt dann übrigens auch dazu, dass das Entstehen neuer Arten, was sich eben leider nicht beschleunigt hat, eben da überhaupt nicht mehr mitkommt und dass wir eben Artenvielfalt massiv verlieren. Und um den Bogen ja fertig zu spannen, müssen wir noch die dritte Komponente von Biodiversität ansprechen und das ist die Vielfalt von Ökosystemen. Ein Korallenriff ist keine Wüste, eine Wüste ist kein Regenwald ist kein Moor. Und dieser Dreiklang, genetische Vielfalt, Artenvielfalt und Vielfalt von Ökosystemen, das ist die Grundlage von Ökosystemleistung. Die werde ich sicher dann gleich noch erklären dürfen.
Das klang jetzt bei dir alles so einfach, aber wir wissen alle, dass es deutlich komplexer ist. Kannst du mal kurz erläutern, ob es einen Zusammenhang bei der Biodiversitätskrise mit der Klimakrise gibt?
Genau, da ist ja die Steilvorlage für unsere aller Ökosystemleistung. Also ich habe das jetzt eben erklärt und diese Vielfalt des Lebens, die ist eben ja eigentlich Dienstleister für uns. Also Ökosystemleistung sind definiert als Leistung, die die Natur für Menschen erbringt. Ich hole da auch noch mal ein ganz kleines bisschen aus und komme aber gleich auf den Klimawandel. Vier große Leistungskategorien gibt es. Erste sind Versorgungsleistungen. Das sind Dinge, die wir direkt aus der Natur entnehmen. Kann sich jeder vorstellen. Also Holz oder wenn ich in den Wald gehe und Pilze sammle oder wenn ich Wasser aus einem Bach trinke. Das wären alles Leistungen der Natur, die ich direkt aus der Natur entnehme, ohne dass ich da groß irgendwas dran verändere. Dann haben wir Basisleistungen. Bereitstellung fruchtbarer Böden, Photosynthese, also die Fähigkeit von Organismen, Pflanzen im weitesten Sinne, aus anorganischem Material Organisches zu machen und die Aufrechterhaltung weltweiter Nährstoffkreisläufe. Dann haben wir kulturelle Leistungen, also die Inspiration oder Erholung, die wir aus der Natur erfahren. Und dann haben wir eben die sogenannten Regulierungsleistungen. Dazu gehört sowas wie Bestäubung, dazu gehört sowas wie die Regulation weltweiter Wasserkreisläufe und dazu gehört auch die Regulation des Klimas. Und daran sehen wir eine Sache, die meiner Meinung nach extrem wichtig zu betonen ist. Beim Thema Klimawandel reden wir davon, wie leben wir in Zukunft. Beim Thema Verlust von Ökosystemleistung und Biodiversität reden wir davon, können wir hier in Zukunft noch leben. Also wenn wir den Schutz von Biodiversität und Ökosystemleistung nicht wirklich geregelt bekommen, dann entscheidet der Klimawandel nur noch darüber, ob es ein bisschen wärmer oder ein bisschen kälter ist, wenn wir aussterben. Also deswegen, Biodiversität ist eigentlich das Thema, mit dem wir uns, sage ich mal, vorrangig beschäftigen müssen. Und um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, wie hängt das zusammen? Der Klimawandel wirkt natürlich auf Biodiversität, also Verschiebung von Lebensräumen, Verlust von Lebensräumen. Also kann man sich ja vorstellen, Meeresspiegelanstieg, wenn man ein Bewohner der Küste ist, also ein Tier oder Pflanze, dann verschwinden solche Ökosysteme. Oder wenn man eine kälteliebende Art ist, dann kann man quasi mit dem Klimawandel immer noch ein bisschen nach oben bei einem Berg auswandern. Aber erstens hat der Berg oben weniger Fläche als unten. Schon dadurch verliert man Lebensraum und irgendwann ist der Berg oben zu Ende und dann ist es auch mit diesen Arten zu Ende. Das heißt also, ja, der Klimawandel wirkt auf Biodiversität. Es gibt auch übrigens auch noch ganz skurrile Dinge. Zum Beispiel ist es so, dass ein sehr, sehr hoher CO2-Gehalt der Luft, ja, Tannine, also bestimmte Inhaltsstoffe in Pflanzen ansteigen lässt. Tannine finden wir lecker in Kaffee oder in Rotwein. Und Tannine sind aber eigentlich ein Verteidigungsmechanismus von Pflanzen. Und ein Tier, und das ist ein totaler Sympathieträger, der da leider massiv von betroffen ist, ist der Koalabär. Der ist ja ein spezialisierter Eukalyptusfresser. Der hohe CO2-Gehalt führt jetzt dazu, dass Eukalyptus viel mehr Tannin einlagert als bei einem niedrigen CO2-Gehalt der Atmosphäre. Und das führt dazu, dass für Koalas immer mehr Eukalyptusarten und immer mehr Pflanzen ungenießbar werden. Also das ist so ein Das ist jetzt ein Spezialfall. Wir werden wahrscheinlich in einer Welt ohne Koalabären leben können, aber da sieht man mal, wie solche Dinge zusammenhängen. Also das heißt, es gibt viele Aspekte, wie der Klimawandel auf Biodiversität wirkt. Aber was eigentlich super interessant ist, ist, dass Biodiversität unsere beste Wette ist darauf, den Klimawandel irgendwie noch eingrenzen zu können. Denn die besten CO2-Binder der Welt, die besten Kohlenstofflager der Welt sind natürliche Ökosysteme. Also es gibt kein einziges technisches System, was auch nur annähernd so viel CO2 aus der Atmosphäre ziehen könnte, wie das natürliche Ökosysteme können. Und gleichzeitig sind zerstört Ökosysteme und auch die Zerstörung von Ökosystemen ein wichtiger Treiber für die Emission von CO2. Also etwa 20% der weltweiten Emissionen jedes Jahr gehen auf die Zerstörung von Wäldern zurück. Das heißt, wenn wir das einfach lassen würden, wir würden einfach keine Wälder mehr zerstören, hätten wir die CO2-Emissionen jedes Jahr global um 20% gesenkt. Das wäre doch Wahnsinn. Und gleichzeitig, wenn wir das, was wir schon kaputt gemacht haben, also trockengelegte Moore oder entwaldete Regionen, wenn wir die wieder renaturieren würden, dann gibt es Schätzungen, dass wir innerhalb von 10 Jahren der Atmosphäre 26 Milliarden Tonnen Treibhausgase entziehen könnten. Und das nur mal noch ganz kurz erwähnt, diese 26 Milliarden, das ist ungefähr das Gap, was wir schließen müssten, um das 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen.
In Dubai läuft gerade die Weltklimakonferenz COP28 und da ist eine interessante neue Studie im Rahmen dieser Konferenz von WissenschaftlerInnen vorgestellt worden, und zwar ein Bericht zu Kipppunkten. Wir kennen es schon mit solchen Berichten, die Ergebnisse sind ziemlich dramatisch. 5 solche Biodiversitätssysteme, wie du sie gerade angesprochen hast, stehen laut dem Bericht aufgrund der Erderwärmung vor dem Kipppunkt. Also das sind beispielsweise Eisschilde, sämtliche Warmwasserkorallenriffe. Kannst du uns bitte mal einordnen, einerseits nochmal vielleicht kurz, was ist denn so ein Kipppunkt überhaupt? Also wann kippt es? Und wie ist das im Kontext von der Biodiversität, du hast gerade über die Artenvielfalt gesprochen, dann zu bewerten?
Genau, also erstmal, was ist ein Kipppunkt? Kann jeder zu Hause nachmachen. Man nimmt ein Glas Wasser und schiebt es immer weiter an die Tischkante. Das ist ein stabiles System. Das Glas kann man da langsam vor sich hinschieben, aber es passiert eher nichts groß. Obwohl man sich ja einer katastrophalen
man Kipppunkt sieht es kommen.
Nähert. Genau, das ist eigentlich so ein trauriges Thema, aber du schaffst es, das irgendwie so greifbar zu vermitteln. Also ist sehr schön.
Genau, und dann also erreicht man die Tischkante. Das heißt, das Glas fällt runter. Das Wasser ist verschüttet, vielleicht ist auch das Glas zerbrochen. Und der nächste Zustand ist leider wieder genauso super stabil. Also man braucht jetzt nicht fürchten, dass da jetzt weitere Dinge passieren. Aber leider ist das System in einen Zustand geraten, der alles andere als angestrebt ist. Und so müssen wir uns Kipppunkte im Erdsystem vorstellen. Was passieren wird, ist, dass unsere Erde und auch unsere Biosphäre, auf die wir ja absolut angewiesen sind, in einen komplett anderen Zustand gerät und wir technisch nicht in der Lage sind, das wieder rückgängig zu machen. Und das ist extrem dramatisch für uns und leider, muss ich sagen, in der Wissenschaft sehr, sehr gut verstanden und sehr gut dokumentiert, aber in unternehmerische, politische, gesellschaftliche Entscheidungen, da findet das leider bislang eigentlich gar keinen richtigen Eingang. Und es ist wirklich, wirklich dramatisch. Es ist auch dramatisch, dass wir das so ignorieren, denn wir reden bei manchen dieser Kipppunkte nicht mehr von Jahrhunderten oder Jahrtausenden, bis die eintreten, sondern unter Umständen von Zeiträumen von wenigen Jahren. Ein Beispiel ist die Entwaldung des Amazonas. Also ich hatte ja am Anfang gesagt, was die Leistung von Ökosystemen sind. Erhalt von globalen Wasserkreisläufen und Stabilisation des Klimas. Und da spielen die 2 großen Waldblöcke auf unserem Planeten, also die tropischen Waldblöcke im Kongo-Becken und im Amazonasbecken, eine gigantische Rolle. Regenwälder stehen nicht da, wo es viel regnet, sondern es regnet viel da, wo Regenwälder sind. Und wenn man jetzt sich den Amazonas anguckt, dann wissen wir im Moment so etwa 17-18% des Amazonas sind entwaldet. Der Kipppunkt beim Amazonas, liegt zwischen 22-24% Entwaldung. Wenn der diese Entwaldung erreicht hat, dann wird der von selber eine Savanne. Auch wenn wir keinen einzigen Baum mehr fällen, bleibt da kein Regenwald mehr stehen. Jetzt habe ich ja am Anfang gesagt, wie gerne ich mal wieder nach Ostafrika in die Savanne fahren würde. In Ostafrika ist es super, dass wir eine Savanne haben. Im Amazonas wäre das eine gigantische Katastrophe globalen Ausmaßes. Denn der Amazonas macht nicht nur Regen für sich selber, sondern er macht Regen für Mittel- und Nordamerika. Das heißt, die Landwirtschaft, wie wir sie kennen, die ja wahrscheinlich am Ende ja, Hunderte von Millionen, vielleicht sogar Milliarden Menschen ernährt, die wäre da nicht mehr möglich. Man kann dann sozusagen nichts mehr machen. Also dann ist das System gekippt und dann sind wir eben nicht mehr handelnde Akteure, sondern eigentlich nur noch Opfer der Handlungen, die wir bis dahin durchgeführt haben.
Ich würde gerne noch zwei Punkte mal zusammenfassen, auch mit Rückbezug auf die Klimakrise. Und du korrigierst mich, wenn ich falsch liege. Bei der Klimakrise und im Punkto CO2 geht es ja ganz stark darum, CO2 zu vermeiden. Das Problem bei der Biodiversitätskrise ist ja aber, dass wir auch wieder was aufbauen müssen. Wir müssen ja mehr in ein regeneratives Wirtschaften im Endeffekt übergehen. Und der zweite Punkt, wir haben ja kein Biodiversitätsbudget, ne? Also es ist ja keine Summe X da, die können wir aufbrauchen und dann ist dieses oder jenes erreicht, sondern die Zusammenhänge sind da ja viel komplexer und tiefgreifender, oder?
Genau, vielleicht zu dem ersten Punkt. Wir sind in beiden Fällen eine gigantische Schuld eingegangen. Angenommen, es würde uns gelingen, beim Thema Klima unsere Emissionen auf Null zu bringen, dann wäre ja trotzdem ein viel zu großer Anteil von klimaschädlichen Gasen oder Treibhausgasen in der Atmosphäre. Wir müssten trotzdem Maßnahmen ergreifen, diese CO2-Gehalt zum Beispiel wieder zu senken. Das ist bei Biodiversität genauso. Das Blöde ist nur, dass wir alles, was wir kaputt machen, nicht wiederherstellen können. Also es gibt keine Möglichkeit für Menschen, eine ausgestorbene Tierart wiederherzustellen. Und selbst wenn das, also es gibt ein paar Arten, wo es nur noch ganz, ganz wenige Individuen gibt. Was weiß ich, nördliches Breitmaulnashorn, da gibt es noch zwei Weibchen und ein paar eingefrorene Spermien und ein paar eingefrorene Eizellen. Jetzt habe ich ja ganz am Anfang gesagt, wie wichtig genetische Vielfalt ist. Also es wird uns vielleicht durch technische Möglichkeiten, Reproduktionsmedizin etc. vielleicht genügen, immer so ein, zwei von denen irgendwie am Leben zu halten oder nachzuproduzieren. Aber also als Tierart ökologisch sind die trotzdem eigentlich de facto ausgestorben. Mhm. Und bei Arten, die wirklich ausgestorben sind, Tyrannosaurus Rex, Beutelwolf, Wollnashorn, die kriegen wir nicht wieder zurück. Das ist unmöglich eigentlich. Und das ist eben ein großer Unterschied beim Thema Biodiversität und Klimawandel. Also diese Treibhausgase, die können wir, wie gesagt, am besten mit natürlichen Systemen da wahrscheinlich irgendwie wieder rausholen. Aber Arten, die verschwunden sind, die können wir nicht wieder herstellen. Was wir in einem gewissen, also sozusagen als B-Ware immerhin wiederherstellen können, sind zerstörte Ökosysteme. Wir können Moore wieder vernässen. Wir können entwaldete Flächen wieder aufforsten. Aber auch da muss man wissen, dass wir das eben nie so gut machen können wie die Natur. Ich kann in einer Stunde einen 1000 Jahre alten Paranussbaum fällen, bis ich wieder einen 1000 Jahre alten Paranussbaum da stehen habe, dauert es eben 1000 Jahre. Und wenn ich einen Regenwaldhektar rode, in dem, wie das in Lateinamerika der Fall ist, hunderte von Baumarten stehen, unzählbare Arten von Tier und Pflanzen, die kommen da vielleicht nie mehr wieder zurück. Also es gibt Schätzungen dazu, dass selbst in Mitteleuropa, wo wir ja eigentlich von sehr artenarmen Ökosystemen sprechen, man schätzungsweise etwa 600 Jahre braucht, bis ein Laubwald in Europa wieder so aussieht, dass man quasi nicht erkennt, dass ein Mensch da mal eingegriffen hat. Und wenn wir tropische Ökosysteme angucken, dann reden wir unter Umständen manchmal glücklicherweise von geringeren Zeiträumen, weil es da eben warm ist und alles wächst und gedeiht, aber manchmal wohl auch von sehr viel längeren Zeiträumen. Und das vielleicht nochmal, weil wir kommen ja dann auch noch zum Thema Unternehmen, aber ich möchte das hier schon mal ganz kurz anreißen. Menschen möchten immer lieber was machen, als was nicht zu machen. Was wir eigentlich nicht machen sollten, ist Regenwälder abholzen. Tausendmal besser als Bäume pflanzen. Aber wenn wir uns angucken, was Menschen machen wollen, und das halte ich fast für eine Gefahr, dann sehen wir, dass sehr viele Unternehmen natürlich alles daran setzen. Alle wollen sich irgendwie an Baumpflanzaktionen und Wiederherstellung von Natur beteiligen. Das ist auch toll. Aber noch toller wäre, die würden verstehen, dass sie sich daran beteiligen müssen, dass intakte Ökosysteme nicht weiter zerstört werden.
Bevor wir da tiefer eintauchen, was die Wirtschaft tun kann, wollen wir ein Spiel mit dir spielen, Frauke.
Zufallsfragen.
Frauke, wir haben ein großes Glas dabei und da sind bunte Zettel drin. Ja. Und du darfst dir gleich drei Farben aussuchen und deine Aufgabe wird sein, die Fragen so kurz und knapp wie möglich zu beantworten.
Hätte ja am liebsten Orange gewollt, aber Orange habt ihr nicht dabei. Dann nehme ich mal der Gerechtigkeit und aus Neugier, nehme ich mal von jeder Farbe ein. Einmal grün, einmal gelb, einmal blau.
Also, ich fange mal mit dem blauen Zettel an.
Okay.
Also, die Frage lautet, was hättest du gern schon vor deinem ersten Arbeitstag gewusst?
Nichts, weil ich eigentlich mich gerne überraschen lasse.
Ich glaube, das ist eine klassische Antwort für eine Wissenschaftlerin, oder? Da ist doch die Neugierde, die einen treibt, würde ich sagen.
Ja, eben, genau. Also ich glaube, wenn man immer wüsste, wie alles weitergeht, das würde einen lähmen. Bei guten Sachen ist es ja schön, wenn man überrascht wird. Und bei nicht so guten ist es ja gut, wenn man das nicht vorher weiß.
Kommen wir zur grünen Frage. Wann tut eine nachhaltige Entscheidung wirtschaftlich weh?
Wenn man sie nicht trifft. Also, denn das, was kurzfristig, Optimierung kurzfristig in nicht nachhaltige Entscheidungen, wird sich mittel- und langfristig böse rächen. Wenn die Welt gerecht ist, dann rächt sich das für den, der die falsche Entscheidung getroffen hat oder sich gegen Nachhaltigkeit entschieden hat. Die Welt ist nicht immer so gerecht, deswegen trifft eine solche Entscheidung kurz- und mittelfristig häufig andere. Aber langfristig trifft es auch die, die solche falschen Entscheidungen treffen.
Und es fehlt noch die gelbe Frage. Was ist für dich der größte Erfolg, den die Menschheit im Kampf gegen die Klimakrise schon erreicht hat? Und ich würde sagen, du kannst auch die Biodiversitätskrise da einsetzen.
Nee, genau, ich antworte mal, dass wenigstens ein paar Leute verstanden haben, dass die einzige Möglichkeit, die Klimakrise in den Griff zu bekommen, der Schutz von Biodiversität und Ökosystemleistung ist.
Kommen wir zum zweiten Themenschwerpunkt. Und jetzt haben wir sehr viel mit der Biologin Frauke gesprochen. Wir möchten jetzt mit dir aber als Unternehmerin und Unternehmensberaterin sprechen. Und wenn ein Unternehmen zu dir kommt und sagt, hey, ich habe verstanden, Biodiversität ist ein großes Thema, ich möchte was tun. Was empfiehlst du diesem Unternehmen? Wie fängt man dann damit an?
Man muss erstmal verstehen, wovon reden wir hier denn überhaupt? Also mich macht immer noch wahnsinnig, wenn ich in Nachrichten höre, dass Umweltschützer irgendwas gesagt hätten oder was gefordert hätten. Wir reden ja hier von Expertise und Wissenschaft. Und das ist also die erste Aufgabe für ein Unternehmen, zu verstehen, wovon reden wir da überhaupt? Warum ist dieses Thema super wichtig? Die nächsten, das hängt dann zusammen, das könnte man so als doppelte Materialität bezeichnen, ist die Frage, wie hängt mein Unternehmen von Biodiversität und Ökosystemleistung ab? Und wie wirke ich auf Biodiversität und Ökosystemleistung? Denn nur wenn man das verstanden hat, kann man ja auch die unternehmerisch strategisch richtigen Entscheidungen treffen.
Können wir das mal an einem Beispiel machen? Du selbst hast ja ein Kakao- und Schokoladenunternehmen. Nehmen wir doch das. Wie hängt ihr von Biodiversität ab und was tut ihr dafür?
Wir sind eigentlich ein Spezialunternehmen, weil wir sind gehören zu den ganz, ganz wenigen Unternehmen auf der Welt, wo entlang unserer Wertschöpfungskette am Ende mehr Biodiversität und Ökosystemleistung stehen als am Anfang. Wie hängen wir davon ab? Kakao ist ja eine Pflanze, die erstens mal natürlich Wasser braucht, die fruchtbare Böden braucht. Und das ist eine Ökosystemleistung, Erzeugung fruchtbarer Böden, die übrigens Menschen nicht ersetzen können. Die Erzeugung fruchtbarer Böden ist eine Ökosystemleistung, die nur Biodiversität bereitstellen kann. Man kann alle Nobelpreisträger der Welt mit allem Geld der Welt und allem technischen Equipment der Welt mit einem Eimer Sand irgendwohin schicken. Die kommen mit einem Eimer Sand wieder raus. Es gibt keine Möglichkeit, fruchtbare Böden irgendwie anders zu erzeugen als mit intakter Biodiversität. Weil Kakao nur wächst, wo man das sicherstellen kann, ist also Biodiversität ein super wichtiger Dienstleister für uns. Was aber noch viel interessanter, oder was heißt viel interessanter, aber was ein bisschen skurril ist und was hoffentlich vielen Menschen gefallen wird. Eins meiner Bücher hieß ja, was hat die Mücke je für uns getan? Und die Antwort ist, ohne Mücke keine Schokolade. Denn zwei Arten von Mücken sind die einzigen Bestäuber von Kakao. Das bedeutet, dass wir zum Beispiel sehen, dass die Erträge auf unseren hochdiversen Agroforstsystemen, die wir da errichtet haben, viel, viel höher sind, weil die so biodiversitätsfreundlich gestaltet sind. Wir haben eine etwa doppelt so hohe Bestäubungsrate als in einer Monokultur. Das heißt, wir ernten pro Hektar doppelt so viel Kakao, weil die Mücken sich so wohlfühlen auf unseren Flächen. Das ist eine tolle Sache. Danke an die Mücke.
Werde ich nächsten Sommer dran denken. Jetzt ist das ja ein landwirtschaftliches Unternehmen vielleicht relativ leicht zu verstehen, wie der Zusammenhang ist. Nehmen wir doch mal ein Digitalunternehmen, was, ich sag mal, irgendeine digitale Plattform anbietet. Mhm. Wie findet das raus, was es für einen Einfluss auf Biodiversität hat und wie es davon abhängig ist?
Frauke, ich schiebe noch eine Zahl hinterher. 70% der Bruttowertschöpfung in Deutschland basiert auf Dienstleistungen. Das heißt, daran anknüpfend die Frage, wie groß ist dann der Hebel tatsächlich für diese Dienstleistungen?
Zahl zurück. Der Wert von Biodiversität und Ökosystemleistungen, der monetäre Wert, ist jedes Jahr etwa doppelt so hoch wie das weltweite Bruttosozialprodukt. Und 60% des weltweiten Bruttosozialprodukts sind direkt oder indirekt abhängig von Leistungen der Natur. Das heißt, es ist der größte Wirtschaftssektor der Welt und es ist der wichtigste Dienstleister. Und das gilt auch für ein Digitalunternehmen. Man muss eigentlich sich nur seine Wertschöpfungskette angucken. Das ist, hast du natürlich richtig gesagt, Caro, bei einem landwirtschaftlichen Unternehmen ist das viel einfacher nachzuvollziehen. Aber egal, welchen Sektor ich mir angucke, besteht diese Abhängigkeit immer. Die Abhängigkeit besteht zum Beispiel immer über das Thema Wasser. Es gibt überhaupt gar keinen Unternehmen, was irgendwie ohne Wasser entlang seiner Wertschöpfungskette auskommt. Und dann reden wir natürlich auch von Rahmenbedingungen und die müssen ja auch stimmen. Also ich mache mal einen kleinen Exkurs auf das Thema Corona-Pandemie. Es gibt jedes Jahr auf der Welt etwa 5 neue zoonotische Krankheiten, die beim Menschen auftreten. Und mindestens ein Drittel von denen geht zurück auf die Zerstörung tropischer Regenwälder. Jetzt war ich neulich bei einer großen Konferenz, wo es um das Thema Gesundheit und Biodiversität ging. Und alle Experten, Expertinnen da sagen, wir sind nicht nach einer Pandemie, wir sind zwischen zwei Pandemien. Und das heißt, der Schutz tropischer Regenwälder ist für jeden Wirtschaftssektor super, super, super wichtig. Weil wenn uns das nicht gelingt, dann kippt erstens unser Klima, dann kippt unser Wettersystem und dann bekommen wir bald eine neue Pandemie. Und ich glaube, es gibt kein Unternehmen, was von einer Pandemie nicht beeinflusst war. Also das haben vor 5 oder 10 Jahren hätten die Leute das nicht verstanden, was das bedeutet. Aber jetzt versteht ja jeder, was es bedeutet. Dann spielen natürlich noch so eine Sache eine Rolle wie zum Beispiel Krankentage. Wir wissen, dass Menschen, die Zugang zu intakter Natur haben, dass sie sich besser konzentrieren können, dass sie weniger krank werden. Das heißt, wenn es mir gelingt, als Unternehmen Natur intakt zu halten, dann sinken die Krankheitstage. Das sind natürlich irgendwie indirekte und ja vielleicht sogar weiche Faktoren, aber es gibt eben kein Unternehmen, was unabhängig ist von Biodiversität.
Was kann man denn als Unternehmen jetzt tun, abseits von nicht zum Beispiel den Regenwald zerstören, wenn man noch was Positives leisten möchte?
Jeder kann irgendwas machen. Man kann einer Naturschutzorganisation Geld spenden, man kann seinen Parkplatz vorm Büro entsiegeln, man kann seine Dachfläche begrünen, man kann sein Catering umstellen, was auch immer. Das ist alles möglich. Aber ich möchte noch mal auf die Zahl zurückkommen, die ich eben erwähnt habe. 60% statistisch des Umsatzes und Gewinns jedes Unternehmens sind direkt oder indirekt abhängig von Biodiversität und Ökosystemleistung. Wenn das der wichtigste Dienstleister ist, dann muss ich diesen Dienstleister doch irgendwie fair bezahlen oder zumindest mir überlegen, wie ich den bei Laune halte. Denn ich kann den ja nicht ersetzen. Es gibt keine Alternative für diesen Anbieter. Wir haben es mit einem Monopolist zu tun, mit dem wir blöderweise auch nicht verhandeln können. Die Natur ist kein Verhandlungspartner. Das bedeutet, dass wenn ich mir mittel- oder langfristig vorstelle, dass mein Geschäft noch funktionieren soll, dann muss ich, sage ich mal, wenigstens minimal da rein investieren. Wir haben einen Conservation Finance Gap, das so zwischen 100 und 700 Milliarden Euro im Jahr. So viel würden wir brauchen. Also das unterste ist sozusagen, um die Minimalziele zu erreichen. Das oberste ist, um alle Klima- und Biodiversitätsziele zu erreichen. Jetzt wissen wir, 2023 weiß ich es nicht, aber ich glaube, letztes Jahr hatten wir ein weltweites Bruttosozialprodukt von irgendwie 125 Billionen oder irgend sowas. Das heißt, wir würden 700 Milliarden investieren von diesen 125 Billionen, die wir da umgesetzt haben. Das ist doch totale Peanuts. Und wenn wir das machen würden, dann hätten wir einen echten Gamechanger. Also das heißt, diese kleinen Ansätze, was kann jedes Unternehmen machen, das kann jeder machen und das soll jeder machen. Aber eigentlich erwarte ich von Unternehmen, dass sie mal anfangen, in einer Dimension zu denken, die uns wirklich einen Schritt voranbringt und die eben vor allem diese unsere Wirtschafts- und Sozialsysteme stabil hält und auch ja letzten Endes unsere gesamten Wirtschaftsabläufe. Wenn die Natur kippt, dann ist Game Over. Und das sollte eigentlich jedem, der irgendwie wirtschaftlich tätig ist, der sollte das kapieren und anfangen, irgendwie in einer vernünftigen Dimension dagegen anzuarbeiten.
Investieren ist für mich ein gutes Stichwort. Unsere Wirtschaft ist kennzahlengetrieben. Bei der Klimakrise ist es relativ einfach. Ich habe CO2, ich kann es messen, ich habe ein Budget. Wie funktioniert es bei Biodiversität? Wie verstehe ich als Unternehmen KPIs in diesem Thema?
Also das kann man, rein theoretisch könnte man das genauso messen. Also es gibt eine gigantische Menge an wissenschaftlichen Methoden, die erlaubt, Biodiversität zu messen. die auch erlaubt, letzten Endes zu messen, welche wirtschaftlichen Tätigkeiten da welchen Effekt haben. Also welche Commodities tragen zum Beispiel vorrangig zur Entwaldung bei. Das kann man alles ausrechnen. Ich glaube aber, dass dieses, ja, nee, wir brauchen Zahlen, wir müssen das messen können, das wird für mich immer mehr ein Beispiel dafür, wie Unternehmen sich eigentlich wegducken vor der Verantwortung. Dass man sagt, okay, solange ich da nicht eine Zahl habe, solange ich nicht weiß, mein ökologischer Fußabdruck ist 7, ich muss aber eigentlich 2 haben und wie komme ich denn von 7 auf 2, solange mache ich mal nichts. Das ist eigentlich ein Wegducken vor der Verantwortung. Also wir reden wirklich davon, dass Wirtschaften, so wie wir es kennen, in nicht allzu ferner Zukunft nicht mehr möglich sein wird. Man kann sagen, das Haus brennt. Und wenn das Haus brennt, dann muss ich nicht messen, wie hoch sind denn die Flammen und welche Temperatur hat denn das Feuer und so. Nee, da muss ich mal löschen. Und da sind wir. Man muss löschen, egal ob ich das jetzt messen kann, wie groß gerade der Schaden ist oder nicht.
Frauke, was Positives zum Abschluss. Was sind denn für dich so richtig gute Best Practices in Sachen Biodiversität von Unternehmen aus den letzten Jahren?
Also, was ich eigentlich am interessantesten finde, ist, dass sich ein völlig neues Geschäftsfeld auftut, dass sich gerade zum Beispiel auch im Bereich Finanzen es neue Finanzprodukte gibt. Weil im Moment, blöderweise, kann man ja wahnsinnig viel Geld verdienen mit der Zerstörung von Natur. Und jetzt haben wir da ja eben ein Produkt, von dem alle Menschen auf der Welt abhängig sind, die jeder braucht, was immer seltener wird, was wahnsinnig wertvoll ist. Und es ist ja eigentlich nur eine Denkübung, zu überlegen, wie mache ich daraus ein Finanzprodukt. Und das finde ich interessant. Wir sehen Entwicklungen bei Payment for Ecosystem Services, also dass Menschen oder Nationen, was auch immer, bezahlt werden dafür, dass sie Ökosystemleistungen erhalten. Wir sehen Entwicklungen auf dem Gebiet der Biodiversity Credits. Wir sehen Investitionen in die Wiederherstellung zerstörter Ökosysteme. Wir sehen, also auch wenn das gerade da ein bisschen ruckelt, wir sehen aber natürlich so eine Verbindung von diesen Kohlenstoffzertifikaten, die generiert werden mit dem Erhalt oder der Wiederherstellung von Ökosystemen. Das finde ich positiv und ich hoffe, dass sich da wirklich was tut, dass der Erhalt und der Schutz von Natur ja sich in unserem Wirtschaftssystem so widerspiegelt, wie es der Aufgabe und der Bedeutung gerecht wird.
Liebe Frauke, kommen wir zu den letzten 3 Fragen.
Die letzte Runde.
Was war die größte Hürde und wie hast du sie genommen?
Die größte Hürde war, unsere kleine Firma vor der Insolvenz zu bewahren. Und die haben wir mit großer Begeisterung und dem Willen, nicht aufzugeben, gemeistert. Und dann aber zum Glück auch, indem wir andere Leute begeistern konnten für das, was wir machen, die uns dann unterstützt haben.
Im Bereich der nachhaltigen Wirtschaft, wer hat dich zuletzt beeindruckt?
Niemand, leider. Also richtig beeindruckt hat mich niemand. Oder nee, es stimmt eigentlich nicht. Muss ich aus Geheimhaltungsgründen, kann ich da noch keinen Namen nennen. Aber ich arbeite gerade mit so einer Gruppe von Leuten zusammen, die sich eben überlegen, wie man den Schutz der Natur auf eine nächste Ebene bringen kann. Und da sehe ich so ein bisschen Bewegung.
Wenn wir uns in einem Jahr wieder treffen, was soll bis dahin anders sein?
Wenn die Welt ein Wunschkonzert wäre, dann wäre in einem Jahr die Internalisierung von Umwelt- und Sozialkosten in allen Produkten gegeben. Und dann hätten wir nämlich wahre Preise und die Zerstörung von Natur und die Emission von Klimagasen wäre kein Thema mehr, weil Produkte so quasi unverkäuflich wären. Und wenn wir realistischer bleiben, weil so ein tolles Wunschkonzert ist die Erde dann vielleicht doch nicht, dann würde ich mich freuen, wenn wir wenigstens die Abkommen, die wir haben, also wie gesagt, sowas wie Kunming-Montreal-Protokoll oder EU Nature Restoration Law, dann wären die wenigstens ja in nationale Gesetze überführt, überall auf der Welt und würden entsprechend eingehalten und vorangetrieben werden.
Liebe Frauke, vielen Dank für deine ehrlichen Worte, für die ganzen Einordnungen, das Sortieren der Zahlen und das Wachrütteln in dieser Folge. Dankeschön.
Ja, ich bedanke mich und ich hoffe, dass nicht alle gleich wieder wegnicken, sondern auch mal nicht nur aufgerüttelt und aufgeweckt sind, sondern auch mal ein bisschen aufgeweckt bleiben.
Danke, Frauke.
Tschüss.
So, Caro, wir haben die Frauke verabschiedet und jetzt würde mich interessieren, was ist denn dein Fazit?
Was ich vor allem mitgenommen habe, ist, wir haben neben der Klimakrise eine ziemlich dramatische Biodiversitätskrise zu lösen. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, es gibt ganz viele Maßnahmen, die beidem helfen, weil Biodiversität ist auch gut fürs Klima und häufig sind Klimaschutzmaßnahmen auch Biodiversitätsmaßnahmen. Das heißt, als Unternehmen sollten wir darüber nachdenken, welche Maßnahmen setze ich für den Klimaschutz um und helfen die auch der Biodiversität oder kann ich vielleicht ein bisschen nachjustieren? Und liebe HörerInnen, unsere Folge hört ihr rund um den Jahreswechsel, zumindest wenn ihr ziemlich up-to-date bei unserem Podcast seid. Und ich würde sagen, Jahreswechsel ist immer eine Gelegenheit für gute Neujahrsvorsätze. Und vielleicht nehmen wir alle aus dieser Folge mit, über das Thema Biodiversität im eigenen Unternehmen mal mit zwei KollegInnen zu sprechen und die Dramatik dieser Folge ein bisschen weiterzutragen. Flo, was ist dein Learning?
Ich kann mich anschließen. Ich würde aber auch gerne nochmal mit Mythen aufräumen, was Frauke natürlich viel besser gemacht hat als ich. Aber vor allem zwei Sachen sind mir da in Erinnerung geblieben. Zum einen das Thema Dienstleistungssektor. Auch die sind von der Biodiversitätskrise betroffen. Man denkt immer stark an produzierendes Gewerbe. Aber wenn man sich dann die gesamte Wertschöpfungskette anschaut, dann hängt da tatsächlich die ganze Wirtschaft, das ganze Wirtschaftssystem dran. Und der zweite Mythos, der für mich wichtig war, dass er aufgelöst wurde. Es gibt Zahlen, Daten, Fakten. Im Zweifel machen wir es uns zu einfach. Ich sage nicht, dass ich als Unternehmen jetzt dazu Bescheid wissen muss, dass irgendwo eine Tierart ausgestorben ist. Aber es gibt definitiv Ansätze, um das Thema greifbarer zu machen. Was ich gut finde, Caro, vielleicht ein Blick auf die aktuellen Entwicklungen. Unternehmen werden ja zukünftig verpflichtet sein, über Biodiversität zu berichten, sofern sie unter die CSRD-Richtlinie fallen, die Corporate Sustainability Reporting Directive. Und auch da vielleicht nochmal der Hinweis, es ist schön, dann darüber zu berichten, was kommt am Ende bei raus, bei meiner Dienstleistung, bei meinem Produkt. Aber man muss es auf Basis der gesamten Wertschöpfungskette sich anschauen. Und eigentlich geht es dann los mit der Natur, mit den Ökosystemdienstleistungen, wie es Frauke so schön beschrieben hat. Und deswegen da der Appell, man sollte sich wirklich die gesamte Wertschöpfungskette angucken, wo geht's los und nicht nur am Ende dazu berichten, was hat man denn jetzt für Maßnahmen tatsächlich getroffen.
Völlig richtig, Flo. Unsere nächste Folge erscheint in 4 Wochen, Ende Januar, zum Thema Circular Economy.
Wir haben Marianne Kuhlmann eingeladen. Marianne Kuhlmann ist Gründerin von Circularity, ist eine Art Think Tank für das Thema und eine der Expertinnen in Deutschland für das Thema Kreislaufwirtschaft und Circularity.
Und wir haben auch noch eine Ankündigung. Und zwar werden wir unsere erste Live-Folge haben. Wir freuen uns schon sehr. Die wird stattfinden auf der eWorld. Das ist die größte Energiemesse mit Konferenzprogramm in Deutschland. In Essen findet die statt und wir sind dort auf der Podcast-Stage am 22.02. und sprechen über das Thema Klimapositivität bei Energieunternehmen.
Und wie immer freuen wir uns, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst, wenn ihr uns eine E-Mail schreibt an entschieden-nachhaltig@dkb.de bei Fragen oder Anregungen oder auch Kritik. Und ansonsten empfehlt uns gerne weiter.
Entschieden nachhaltig, der DKB-Podcast für eine nachhaltigere Wirtschaft.